Tirol Live, ein Podcast der Tiroler Tageszeitung mit Chefreporter Peter Nindler.
Herzlich willkommen bei Tirol Live, dem Fernsehformat der Tiroler Tageszeitung. Am Wochenende startet die Fußball-Bundesliga in die Frühjahrssaison. Man glaubt es kaum, ich kann es Ihnen jetzt schon sagen, Temperaturen werden knapp über den Gefrierpunkt sein. Am Rasen in Wolfsberg, wo die WSG Tirol ihr erstes Spiel absolviert, wird es am Beginn plus 3 Grad haben. Am Ende hoffentlich für die Wattener über 20 Grad mit einem Sieg. Platz 5 vor dem letzten 6 Spielen im Grunddurchgang. Die Meister-Playoff ist zum Greifen nahe. Zuletzt musste man aber Top-Stürmer Nick Prelez ziehen lassen. Was heißt das für die WSG? Das frage ich jetzt Langzeittrainer Thomas Silberberger. Herzlich willkommen, Herr Silberberger.
Ja, hallo, danke für die Einladung.
Herr Silberberger, Nick Prelez, Kelvin Yeboah, Frioni, Anselm. In den vergangenen Jahren mussten Sie immer rochieren, mussten neue Spieler entwickeln. Geht Ihnen das nicht einmal auf so fußballerisch gesagt auf den Sender?
Ja, es ist natürlich eine spannende Herausforderung. Ich glaube, du hast da den Baden-Frederiksen noch vergessen. Das war auch ein Topstürmer. Also wir haben jetzt fast jährlich einen Topstürmer produziert. Baden-Frederiksen 18 Tore, Frioni 19. Jetzt der Prelez war am besten Weg dazu, dass er auch wieder ein Topstürmer in Österreich wird. Aber das ist unser Los als kleiner Verein, weil wir haben ja das geringste Budget in der Liga oder eins der geringsten Budgets der Liga. Und wir sind natürlich auch immer wieder, müssen wir schauen, dass wir Spieler kostenlos zu uns bringen, günstig zu uns bringen. Und dann auch, sobald sie einen Marktwert haben, irgendwo ist das auch dann eine Budgeterhöhung für uns. Und das, solange wir in dieser Rolle gefangen sind, Infrastruktur und Budget technisch in Tirol, werden wir immer wieder so Transfers machen müssen, weil das natürlich auch die Zukunft vom Verein ist.
Wenn man sich die Entwicklung der Spieler anschaut, oft hat man das Gefühl, so gut wie in Wattens sind sie nirgendwo. Wenn man schaut, Thomas Sabitzer im Sommer letzten Jahres zum LASK, dann nach kurzer Zeit wieder zurück zur WSG. Yeboah von Italien jetzt nach Augsburg. Okay, Frioni ist verletzt in der Major Soccer League. Ist da nicht das Gefühl, war es nicht lieber bei uns geblieben?
Ja, ich habe nach wie vor einen sehr, sehr guten Kontakt zu diesen Ex-Spielern und der eine oder andere hat schon immer wieder dann kundgetan, ob es keine Möglichkeit gibt, dass er noch einmal zur WSG retour kommt. Allerdings, das ist dann ein Ding der Unmöglichkeit, wenn dann der Marktwert in diese Höhen geht von diesen Spielern, dann sind wir aus dem Spiel, wir können sie zu dem Marktwert bringen. Die Spieler, das hat unisono jeder Spieler, der uns verlassen hat, hat gesagt, er hat sich noch nie so wohl gefühlt bei einem Verein wie bei der WSG in seiner ganzen Laufbahn. Und das ist mit Sicherheit ein Gütesiegel für den ganzen Verein. Der Spieler kommt zu uns und der hat sofort das Gefühl, hey, die brauchen mich unbedingt und die wollen einfach, dass ich den nächsten Schritt in meiner Entwicklung mache. Und das liegt dann am Spieler selber. Ich sage immer, ich setze aufs Pferd, aber reiten muss er dann definitiv alleine. Und bis jetzt haben wir eigentlich fast nur Treffer gehabt in dieser Ausrichtung. Allerdings kann auch einmal passieren, dass einer nicht so funktioniert. Aber nur einmal abschließend, die Spieler fühlen sich bei uns extrem wohl vom ersten Tag und denken auch immer wieder sehr, sehr gerne an die Zeit zurück bei der WSG.
Jetzt geht's am Samstag gegen WRC in Wolfsberg, in die erste Partie im Frühjahr. Ihr habt ja noch eine Rechnung offen. Im Tivoli gab es ja die 1:3 Niederlage. Mit welchen Erwartungen fahren Sie nach Kärnten?
Ja, das Hinspiel war eins der schlechtesten oder wenn nicht unser schlechtestes Spiel im Herbst. Ja, die Erwartungen sind natürlich groß, für beiden Mannschaften, weil wenn man die Tabelle liest, das ist für uns und auch, glaube ich, für den WRC extrem richtungsweisend. Wir sind aktuell auf Platz 5, 7 Punkte vom WRC. Mit einem Sieg in Wolfsberg gehen wir auf 10 Punkte auf dem WRC. Die sind dann aus dem Rennen für die letzten 5 Spieltage und wir würden der ganzen Schicht einen Schritt weiterkommen. Wenn der WRC gewinnt, dann schiebt es wieder extrem eng zusammen zwischen Platz 8 und Platz 5 oder sogar wahrscheinlich Platz 4, wenn Rapid bei Sturm Graz verliert. Also ich glaube schon, dass das extrem richtungsweisend ist für beide Mannschaften.
Sie sagen es richtungsweisend, das Frühjahrsprogramm unter Anführungszeichen ist ja in Wahrheit ein Hammer, wenn man es von der Bundesliga her sieht mit WRC und Altach, sind zwei Mannschaften, wo man sagt, ja, da sind sicher Siege drinnen, aber dann warten ja die Brocken, die LASK, Salzburg, Rapid und Sturm. Ist da die Meister-Playoff überhaupt zu schaffen?
Ich bin der Meinung, es ist definitiv zu schaffen, aber wir sprechen nicht täglich darüber, weil wir ganz genau wissen, es kann auch in die andere Richtung gehen. Wie du richtig gesagt hast, wir sind aktuell Tabellenfünfter und spielen gegen die vier Mannschaften vor uns in der Tabelle. Wir haben jetzt 24 Punkte. Ich glaube, dass das reichen wird mit 31 Punkten, dass du ins Meisterplayoff heuer reinkommst. Das zeigt auch schon die Erfahrung der letzten Jahre, dass der Richtwert immer 30 Punkte war. Und das, glaube ich, ist auch heuer wieder Richtwert. Ja, wir wollen natürlich in dieses Meisterplayoff, allerdings ändert nichts an der Zielsetzung Klassenerhalt. Es gibt zwei Wege zum Klassenerhalt. Es gibt den Weg über den ganz schwierigen Weg über die Qualifikationsrunde, haben wir letztes Jahr geschafft, mit Souveränität, oder die Meistergruppe, dann hast du halt Mitte März schon das Ganze fixiert. Allerdings, ich warne davor, nur von der Meistergruppe zu reden, weil da gibt es ein warnendes Beispiel. Letztes Jahr die SV Ried, die war nach dem Grunddurchgang als Siebter 16 Punkte vor dem Tabellenletzten und aufgrund der Punkteerhöhung, aufgrund vom Modus, und ich dann am letzten Spieltag für 15 Minuten in der zweiten Liga. Also es ist ein extrem gefährlicher Modus und unser einziges Ziel ist der Klassenerhalt. Wir reden nicht dauerhaft von der Meistergruppe, wir reden in Worten vom Klassenerhalt.
Wenn man es auf den Punkt bringt, für die Meistergruppe werden dann 7 Punkte notwendig. Derzeit hat man 24, also 2 Siege, Altach, WRC und dann von den Großen, wenn man trotzdem drüber redet, doch noch den einen oder anderen Punkt schnappen. Geistert das nicht trotzdem im Hinterkopf immer mit?
Natürlich, das ist ganz klar, da rechnet ja jeder, wobei ich sage, dass ich mal als Trainer der WSG mit Sicherheit mehr ausrechnen, weil ich der Meinung bin, wir haben im Herbst zum Schluss eine super Mannschaft gefunden, wir haben das System adaptiert, wir haben das System umgestellt und schau dir die aktuelle Rückrundentabelle an, da sind wir Tabellenführer von Red Bull Salzburg und unser erstes Heimspiel hat es dann gleich in sich gegen Red Bull Salzburg. Also ich glaube schon, dass wir nach vorne schauen, wir wollen uns entwickeln, sprich, und wenn du dich entwickeln willst, dann musst du auch mal gegen jemanden, der was vor in der Tabelle steht, gewinnen. Und das ist mit Sicherheit unser Ziel, dass wir so viele Punkte wie möglich machen.
Wie schaut es mit dem Kader aus? Man hat ja jetzt gehört oder auch gelesen, bei uns in der DT, Skribo ist wieder fit nach seiner Verletzung gleich zu Beginn der Herbstsaison. Können Sie aus dem Vollen schöpfen im Kader?
Aktuell ja, es ist tolle Entwicklung in der Mannschaft passiert. Wir haben aktuell keinen einzigen Verletzten. Der Abgang ist der Nick Prelitz, der schmerzt natürlich. Allerdings, wie du sagst, der Stefan Skriwa ist voll fit, retour ist natürlich eine Option. Ich glaube schon, dass vor allem die jungen Spieler einen Schritt weiter zugekommen sind in dieser Vorbereitung zu den Arrivierten. Aktuell ist so, wenn es so bleibt diese Woche, dann muss ich am Freitag Richtung WRC, muss ich 8 Spieler aus dem Kader entlassen für dieses Spiel, weil einfach kein einziger Verletzter ist, kein Sperrter. Und das ist eine Situation, mit der ich mich sehr, sehr gut anfreunden kann. Es ist mir 10-mal lieber, einen Spieler sagen, du bist leider nicht im Kader, als wie ich muss bei den Amateuren mich bedienen, bei der zweiten Kampfmannschaft und jemanden nach Wolfsburg mitnehmen, weil der Kader sehr ausgedünnt ist. Also von dem her, aktuell ist es ein Luxusproblem.
Wie sehr schmerzt Sie es, das Zuschauerinteresse? Im letzten Jahr hat man Conference Quali gespielt. Jetzt schnuppert man in Meisterplayoff, man ist einmal drinnen, die Chancen stehen gut. Würde man sich da nicht mehr als wie im Durchschnitt 2200 Zuschauer wünschen, die einen vorpushen?
Natürlich würdest du jetzt das wünschen, wie du sagst, die Erfolge waren da. Letztes Jahr Conference League Playoff Rapid, da waren dann eh 6.500 Zuschauer. Man sieht schon, der Tiroler Fußballfan kommt, wenn der Erfolg da ist. Allerdings, das Problem ist, was wir haben den größten Erfolg in der Vereinsgeschichte vor 2 Jahren gehabt. Und das war unter Ausschluss der Öffentlichkeit in der Corona-Pandemie. Wir sind Sechster geworden in Österreich, haben tolle Matches geliefert und kein einziger Zuschauer war im Stadion. Also, das hat uns genau zum falschen Zeitpunkt haben wir einen tollen Erfolg gehabt. Und jetzt ist halt sukzessive, dass wir probieren mit Aktionen, Herz für den Tiroler Fußball, nenne ich da als Beispiel, dass wir versuchen, die Stadien zu füllen und auch die anderen Tiroler Vereine einfach abholen und probieren, dass die ins Stadion kommen. Weil ich glaube, die WSG spielt seit 2 Jahren erfolgreichen und ansehnlichen Fußball.
Glauben Sie, dass es in die Köpfen der Tiroler Fußballfans noch nicht angekommen ist, dass eigentlich die WSG Tirol erstens die Nummer 1, was ja am Papier ganz klar ist und auch in der Bundesliga. Aber gleichzeitig, das ist jetzt der Club, an den sich andere messen sollen, wo der Zuschauer hingehen kann, weil er guten Fußball vorfindet, dass das noch nicht angekommen ist in die Köpfe.
Das ist mit Sicherheit so, aber man muss da ein bisschen in die Vergangenheit zurückschauen. Was hat die WSG bevor man in die zweite Liga aufgestiegen ist, welche Ziele hat die WSG 25 Jahre verfolgt, wenn man ehrlich ist, keine. Und es war immer ein toller, die WSG Wartens oder das Swarovski Wartens war immer ein toll geführter Verein, nur völlig ziellos, wenn man ehrlich ist. Der hat in die 70er Jahre mal die erfolgreichste Zeit mitgestalten dürfen, hat aktiv mitgestaltet mit Gernot Langes und der Fusion mit Wacker Innsbruck und danach nach dieser Fusion, wo man eigentlich, wenn man ehrlich ist, 25 Jahre ziellos und die Ziele sind erst wieder in den Fokus gerückt, wie die Gernot Langes war. Präsidentin geworden ist und die hat dann gesagt, okay, Freunde, ich will die Nummer 1 in Tirol werden und ich will Bundesliga spielen. Und diese Ziele haben wir dann beeindruckend erreicht. Allerdings, wie gesagt, wir haben 25 Jahre davor verschlafen, dieser Verein.
Sie sprechen Ziele an. Welche Ziele hat der Thomas Silberberger? Denken Sie sich öfters einmal, ich und Christian Streich, wir sind eigentlich fossile, längst dienendste Trainer, Sie 10 Jahre, Christian Streich in Freiburg 10 Jahre. Was hat man da für Ziel noch?
Ja, gute Frage. Meine Freunde sagen immer, ich habe auch mittlerweile schon Ähnlichkeit mit Christian Streich, äußerliche. Welche Ziele? Der bestmögliche Erfolg ist für mich immer das Ziel. Und es wäre schon ein ganz, ganz großer Traum, diesen Verein von der Regionalliga, wo ich ihn übernommen habe, Regionalliga Platz 4, bis in den Europacup-Platz zu führen. Und dann bin ich der Meinung, dass keine höheren Ziele mehr geben kann für so einen kleinen Verein. Außer es ändert sich massiv was an der Budgetsituation oder in der Infrastruktursituation. Aber ansonsten, ich glaube schon, dass wir jetzt schon Richtung Plafond kratzen und dass es extrem schwierig ist, jedes Jahr Verbesserungen herbeiführen, weil unter diesen Bedingungen, glaube ich, sind wir auf einem Top-Level unterwegs. Meine Ziele persönlich, wenn wir jetzt schauen, ich bin jetzt sehr heimatverbundener Mensch, mir geht es sehr gut in Tirol, ich fühle mich in Tirol wohl, für mich das schönste Land auf der Welt. Natürlich, wenn in Österreich einer der Top-4-Club kommt, dann muss man darüber ernsthaft Gedanken machen. Allerdings, als andere in der Liga, da glaube ich nicht, dass ich mir eine Verbesserung herbeiführe, wenn ich in so einem Liga-Konkurrenten, der was in Augenhöhe mit der WSG Wartens ist, da bleibe ich lieber da habe ich extrem viel erreicht, kann den Verein aktiv mitgestalten und ich fühle mich sehr wohl zu Hause.
Sie haben die Top-4-Clubs angesprochen. Sie gelten ja, wenn man sich umhört, als einer der besten Spielerentwickler. Die sagen, ich führe unbekannte Junge, versuche ich an die Spitze heranzuführen. Das müsste ja auch für jeden Verein sagen, das wollen wir. Oder glauben Sie, ist die Entwicklung im Fußball eine andere nach dem Motto Hire and Fire? Ich stelle dir eine Mannschaft mit Superstars zusammen und lieber Trainer, du bist dann der Dirigent, schau, was du machst und wenn es nach 6 Spielen nicht klappt, so wie jetzt bei Jesse Marsch in Leeds, dann bist du wieder Geschichte.
Ja, das sind natürlich verschiedenste Ansätze, was man hat. Ich glaube schon, dass viele Vereine einfach nach dem Motto handeln. Wir brauchen den schnellstmöglichen Erfolg und nicht auf die Entwicklung. Der Marktwert ist auch nicht einfach in der Philosophie des Vereins drin ist, sondern einfach nur den schnellstmöglichen Erfolg. Da gibt's viele, viele Ansätze. Spielerentwickler, ja, ich arbeite mit dem Material, was ich zur Verfügung habe. Ich habe es eh schon eingangs erwähnt, ich sage immer zum Spieler, ich setze dich auf das Pferdl, aber reiten das zu lange, da hilfe ich dir dann nicht mehr. Und die Spieler, glaube ich, zahlen dieses Vertrauen dann schon mit extremen Leistungen zurück, wie man die letzten Jahre unserer Top-Stürmer sieht. Aber nicht nur die Top-Stürmer, sondern generell die Spieler haben sich toll entwickelt und sie haben eigentlich unser Vertrauen im Verein. Und ja, unser Ansatz im Verein ist der, dass wir mit jungen Spielern arbeiten wollen und die entwickeln. Was anders wäre es, wenn ich bei Bayern München bin, da brauche ich sofort eine schlagkräftige Mannschaft, weil da geht es nur um Titel und sonst haben's gar nichts.
Wie geht's aus am Samstag?
Ich glaube, dass wir schlagkräftig sind. Es wird ein absolutes Match auf Augenhöhe. Aber ich bin von meiner Mannschaft überzeugt, weil wir einen sehr, sehr guten Spirit drin haben, weil wir sehr, sehr gute Spieler haben. Und ich glaube schon, dass wir um das eine Tor am Samstag besser sein werden.
Wie sehen Sie das vielleicht zum Abschluss, dass man, wenn man am Vormittag findet, die Damenabfahrt in Courchevel statt, am Nachmittag spielt ihr am Rasen in Wolfsberg. Rasen, gefroren, ist das die größte Herausforderung?
Ja, es ist die Umstellung. Die größte Herausforderung ist die Umstellung. Wir in Tirol mit jetzt, wie du sagst, gefrorener Rasen, wir haben in Tirol nur die Tivoli-Fläche und da können wir nicht rauf zum Training. Die, was mit Rasenheizung ausgestattet ist, die größte Umstellung ist Kunstrasen auf Naturrasen. In Wolfsberg, der Platz ist tiptop, weil er mit Rasenheizung versehen ist. Und wie gesagt, das ist einfach, jeder, der was selber mal Fußball gespielt hat, weiß, dass Kunstrasen und Naturrasen zwei verschiedene Sportarten sind.
Ja, dann hoffen wir, dass trotz Energiekrise die Wolfsberger die Rasenheizung eingeschaltet haben, dass es ein gutes Spiel gibt. Wir wünschen natürlich 3 Punkte, dann hätten wir von die 7 auf die 31 hätten wir schon 3 geschafft. Viel Glück und 3 Punkte. Vielen Dank, Thomas Silberberger.
Danke und noch einmal danke für die Einladung.
Jetzt vom grünen Rasen auf das Politparkett, wobei uns der Sport ein wenig erhalten bleiben wird. Seit mehr als 100 Tagen ist Georg Dornauer Landeshauptmann Stellvertreter. Begonnen hat es gleich mit der Flüchtlingskrise, mit zu wenigen Unterkünften in Tirol. Die Herausforderungen sind geblieben, jetzt die Nachweben von der nordischen Ski-WM in Seefeld, die Herausforderung der Neubau des MCI in Innsbruck und das Tempo bleibt hoch. Von 0 auf 100 ist Georg Dornauer gestartet. Bei welchem Tempo ist er jetzt angelangt? Das frage ich ihn jetzt bei mir im Studio. Herzlich willkommen, Herr Dornauer.
Herzliches Grüß Gott und danke für die Einladung.
Heute ist ja ein ganz spannender Tag im Landtag. Am Vormittag wurde bereits die Diskussion eröffnet, wie Tirol künftig mit Sportveranstaltungen umgeht. Dann ist der Wolfsbeschluss gefasst worden, die rascheren Abschüsse. Und jetzt am Nachmittag wird dann über das MCI gesprochen. Beginnen wir bei der nordischen Ski-WM. Wie ist Ihr Gefühl jetzt, nachdem der Bund da möglicherweise die Bundesförderungen von 8 Millionen zurückfordern möchte?
Ja, eingangs darf ich vielleicht festhalten, dass wir tatsächlich in der neuen Tiroler Landesregierung gemeinsam mit unserem Koalitionspartner, gemeinsam mit Landeshauptmann Mattle und den anderen Regierungsmitgliedern tatsächlich behaupten können, dass wir seit dem ersten Tag, seit dem 26. Oktober Tag und Nacht arbeiten, unaufgeregt arbeiten, aber mit viel Engagement und Energie, wie ich glaube. Und man sieht spätestens heute, ja, Sie haben es angesprochen, im Rahmen des Februarlandtages, dass wir die brennenden Themen, die heißen Eisen auch tatsächlich angreifen. Und natürlich müssen wir auch die ein oder andere Baustelle so zur Kenntnis nehmen und schauen, dass wir das Ganze wieder glätten. Stichwort, Sie haben es angesprochen, die nordische Ski-WM 2019 in der Gemeinde Seefeld. Ich möchte allgemein dazu sagen, ich glaube, dass das eine gute, wichtige Großveranstaltung war, wovon die gesamte Region und der Sport im Allgemeinen über Jahre, wenn nicht Jahrzehnte hinaus profitiert. Und dementsprechend solide und transparent möchte ich jetzt auch auf diese Nachwehen reagieren und eingehen. Ich war dazu letzte Woche bei Vizekanzler und Sportminister Kogler. Zum einen, zum anderen bin ich persönlich von vor 14 Tagen informiert worden von der Finanzprokuratur, dass möglicherweise Teile des Fördervertrages zwischen dem Bund und der ausführenden Gesellschaft in Seefeld nicht eingehalten wurden oder es zumindest zu Ungereimtheiten gekommen ist. Das werden wir jetzt Seite an Seite mit der Gemeinde Seefeld, mit dem Bürgermeister versuchen aufzuklären. Und letztendlich müsste man natürlich auch dafür gerade stehen.
Gerade stehen ist das eine, das werden wir jetzt nicht lösen können. Aber der Blick in die Zukunft sollte schon möglich sein. Jetzt ist gerade durch solche Diskussionen über Mehrkosten, über Finanzierungen, doch die Skepsis bei der Bevölkerung in Tirol groß, zu sagen, naja, Sportveranstaltungen wollen wir gar nicht mehr haben, weil die sind immer mit Nachwehen verbunden. Wie wollen Sie dem entgegentreten?
Hat man zuletzt gesehen, logischerweise bei der Volksbefragung zu einer möglichen Austragung der Olympischen Spiele. Und ich glaube, da muss man die Stimmung in der Bevölkerung schon sehr ernst nehmen. Zum einen, zum anderen glaube ich aber dennoch, dass wir als Sportland, Sportland Nummer 1, haben wir uns bezeichnet. Und ich habe auch den politischen Willen, Tirol weiterhin als Sportland Nummer 1 zu platzieren. Und ich denke, dass da sowohl bei der Infrastruktur, allerdings auch für unsere jungen Talente, solche Großveranstaltungen in einem regelmäßigen Intervall sogar sinnstiftend sein. Natürlich transparent, mit einem hohen Maß an Kostendisziplin und der notwendigen Professionalität.
Jetzt gibt es in zwei Bereichen Regelmäßigkeiten, das heißt Biathlon-WM, die immer in einem Abstand von 10 Jahren stattfindet, auch die Rodel-WM und auch die Bob-WM, auch in 10-Jahres-Abständen. Jetzt St. Anton liebäugelt ja auch wieder mit einer Ski-WM, die letzte hat 2001 am Altberg stattgefunden. Wäre das für Sie eine Option für die Zukunft, wo Sie sagen, da können wir alles beweisen, finanziell gut aufgestellt, transparent und natürlich als Sportland Nummer 1?
Genau an diesem Beispiel St. Anton sieht man, wie man es richtig machen kann. Ich glaube, man sieht, dass man in die letzten 20 Jahre massiv profitiert hat von dieser Austragung der Weltmeisterschaften im Jahre 2001. Zum einen Stichwort Bahnhof und ähnliche Zugewinne buchstäblich und Errungenschaften für die Gemeinde St. Anton und die gesamte Region. Man hat jetzt auch in den letzten Wochen gesehen, ich durfte selber dabei sein bei der Austragung der Junioren-WM, dass St. Anton und alle Organisatoren imstande sind, das professionellst abzuwickeln. Und ich würde das jedenfalls, eine Bewerbung dahingehend, unterstützen.
Von St. Anton in die Landeshauptstadt, da steht ja noch nicht das neue MCI, aber wir diskutieren seit Ende der Nullerjahre, sage ich mal, seit 2007, 2008 darüber. Jetzt liegt eine Kostenschätzung vor von 135 Millionen Euro. Die Opposition sagt, bitte Karten auf den Tisch, das glauben wir nicht. Was wird am Ende rauskommen? Im Wissen, dass Sie das ja erst im Oktober geerbt haben, diese, wenn ich so sagen kann, Baustelle.
Ja, ich habe das MCI unter anderem geerbt, wenn man so will, aber auch ganz bewusst übernommen. Ich bin für die gesamte Abteilung Hochbau zuständig und ja, dieses Projekt Neubau MCI ist eines der größten Hochbauprojekte der letzten Jahrzehnte und der Zukunft. Und ich empfinde es als eine besondere Ehre und auch für mich eine persönliche Freude, hier verantwortlich sein zu dürfen und jetzt mein Tempo vorgeben zu dürfen bei der tatsächlichen Umsetzung. Ich brauche keine Vergangenheitsbewältigung machen, vielleicht sind Fehler passiert. Ich glaube auch, dass einiges richtig gemacht wurde. Möchte mich auch bei dem früheren zuständigen Landesrat Ratter sehr herzlich bedanken für diese Arbeit, die er geleistet hat und für die sehr faire Übergabe. Aber ich habe gemerkt, ich muss da schon dahinter sein, jetzt sozusagen als zuständiger Chef, dass alle miteinander reden, dass wir buchstäblich in die Gänge kommen, gemeinsam, Seite an Seite, auch mit der Stadt Innsbruck, damit wir dieses Leuchtturmprojekt auch realisieren können. Und zu den von Ihnen angesprochenen Kosten, selbstverständlich liegt bei dieser Ausschreibung, die man vollzogen hat, eine Kostenschätzung oder ein Kostenrahmen zugrunde und das stammt aus dem Jahr 2019. Und jetzt ist für viele wahrscheinlich auch der normale Häuselbauer wenig überraschend, dass in den Jahren 2020 und 2021 und daraus resultierend diese Krisensituation und diese massive Teuerungswelle, das Ganze natürlich nicht billiger wurde, obwohl man den Baukostenindex mitkalkuliert hat.
Damals, glaube ich, mit 4%.
Sehr richtig, mit 4%. Aber wir hatten gerade eine Baukostensteigerung von teilweise 22-23%. Wie gesagt, wenn wir jetzt in die Gänge kommen, wenn wir jetzt das Tempo, das von mir vorgegeben wird, aufnehmen, dann werden wir im Herbst 2023 einen Spatenstich haben, dann werden wir mit dem Sommersemester 2026 diesen Neubau MCI eröffnen und dementsprechend werden wir die 135 Millionen, Klammer auf, valorisiert, Rufezeichen, Klammer zu, dementsprechend auch einhalten.
Um den Begriff valorisiert näher zu erläutern, am Ende geht es immer um Zahlen. Valorisiert würde ich mal sagen, schwirren Zahlen herum zwischen 100 und 160 Millionen Euro. Könnte das der Fall sein?
Es wäre jetzt aus meiner Position heraus wenig seriös, hier eine Zahl zu droppen. Ich kann Ihnen nur eines versichern und auch der Tiroler Bevölkerung, respektive unseren Steuerzahlerinnen und Steuerzahlern. Wir haben ganz genau den Baukostenindex der letzten Monate evaluiert und beobachtet und es ist eine seriöse Rechnung. In dem Sinn, glaube ich, nicht möglich, aber letztendlich billiger wird es nicht, das ist schon klar.
Aber das heißt, Sie werden jetzt alle Partner, Stadt Innsbruck, MCI, Rektor Altmann, es geht ja auch um den Bund, der ja Ablösen verlangt, sagen, so, wir müssen in die Gänge kommen, weil sonst können wir wahrscheinlich die Kosten nicht einhalten oder nicht einmal die valorisierten Kosten, weil jeder Baustart, jedes Jahr Verzögerung kostet einfach mehr.
Da haben Sie völlig recht und deshalb habe ich auch eine ganz klare Zeitachse vorgegeben. Wir werden jetzt in der übernächsten Woche noch einmal die Jury-Sitzung abhalten mit dem Vorentwurf. Dieser, davon gehe ich auch aus, wird dann auch beschlossen. Dann werden wir zügig an die Einreichplanung gehen. Das wird nicht allzu viel Zeit in Anspruch nehmen. Dann brauchen wir selbstverständlich einen entsprechenden Baubescheid. Dann ist auch die Stadt Innsbruck am Zug. Es ist diese Ablöse an den Bund für die Bebauung notwendig. Und dann gehe ich davon aus, dass wir sinnstiftenderweise in dieser Niederwasserperiode, in den beginnenden Wintermonaten 2023, 2024 und auch in der Zeit einer möglichen, auch europaweit erwartenden Rezession und einem leichten Dämpfer für die Bauwirtschaft genau hier mit diesem Projekt beginnen.
Jetzt ist der Beschluss im Landtag heute gefallen, per Verordnung künftig Problemwölfe zu entnehmen, respektive abzuschießen. Man hat immer das Gefühl gehabt, der Georg Dornauer überholt da die ÖVP, die eher zögerlicher war. Der Georg Dornauer hat gesagt, passt nicht zu uns, der Wolf, wir müssen einfach Maßnahmen ergreifen. Sind Sie jetzt zufrieden damit?
Ich bin heute sehr zufrieden und habe das auch im Hohen Tiroler Landtag zum Ausdruck gebracht. Ich glaube, für die Tiroler Almbauern, für die Schafbauern ist heute ein Tag der Freude, aber auch darüber hinausgehend. Und ich bin einer der Ersten gewesen, der gesagt hat, an der konsequenten Entnahme dieser großen Beutegreifer wird kein Weg vorbeiführen. Habe das nicht aus reinem Opportunismus herausgemacht, sondern als früherer Bürgermeister eines engen V-Tals, einer Gemeinde, die die Situation durchaus kennt. Wir haben eine besiedelbare Fläche in Tirol von 12,3%. Und wenn unsere Almen nicht mehr bewirtschaftet werden würden, und diese Gefahr hat bestanden oder stand im Raum letztendlich, wenn wir die Bauerschaft weiterhin konsternieren und hier im Stich lassen. Und deswegen ist uns heute ein großer Wurf gelungen. Ich gehe davon aus, dass das die Lösung ist.
Auch wenn, wenn ich ihn so bezeichnen will, der Kronjurist im Europarecht Walter Obexer gesagt hat, tut leid, das ist EU-rechtswidrig, weil man NGOs oder Umweltorganisationen das Beschwerderecht bei Verordnungen abschneidet. Risiko kalkuliert?
Ein kalkulierbares politisches Risiko, zugegebenermaßen, darf aber auch verweisen auf ein weiteres Gutachten, ein fundierter
von Herrn Nora,
von fundierter Rechtsexperte Professor Nora, der unsere Gangart hier definitiv unterstützt und bestätigt hat.
Könnte das so sein wie ein, man sagt, Präzedenzfall und den gehen wir jetzt ein und da sollen sich jetzt die anderen den Kopf darüber zerbrechen?
Ich glaube, wir sind den Tirolerinnen und Tirolern hier in dieser Frage eine Lösung schuldig. Zum einen, zum anderen sage ich seit Jahren, dass die Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie aus dem Jahr 1992 stammend endlich evaluiert werden muss. Das Europäische Parlament hat hier bereits ein Signal, einen Beschluss, eine Entschließung gefasst. Hier muss die Kommission ins Tun und Handeln kommen. Wie gesagt, wenn man teilweise dann von den eigenen Leuten, Klammer auf, Ministerin Gewessler, konterkariert wird in unserer Vorgehensweise, dann kann das jeder und jede für sich selber beurteilen. Ich bin heute froh, für die Tirolerinnen und Tiroler Teil dieser Lösung zu sein.
Sie haben es erwähnt zu Beginn, Schwarz-Rot ist mit Elan und großem Tempo gestartet. Könnte dieser Elan nicht abgebremst werden, wenn jetzt dann die Entscheidung bei der neuen Heimat ansteht und möglicherweise der ehemalige ÖVP-Landesrat Hannes Tratter neuer Geschäftsführer wird, dass man sagt, das ist klassischer Postenschacher?
Sie haben gesagt, wir sind mit einem hohen Maß an Elan gestartet und ich möchte es bestätigen bei der Gelegenheit. Landeshauptmann Matle und mir ist es gelungen, ein Team buchstäblich der besten Köpfe zu schmieden, zusammenzustellen. Und ich kann auch den Tirolerinnen und Tirolern versichern, die Stimmung in dieser Regierungsmannschaft ist eine ausgezeichnete. Und ich kann für jedes Regierungsmitglied in Anspruch nehmen, dass man mit viel Professionalität, Herzblut für Tirol und Engagement arbeitet. Natürlich auch als SPÖ-Chef bin ich sehr froh, dass wir mit René Zumtobel als absoluten und anerkannten Verkehrsexperten einen ausgezeichneten Landesrat installiert haben. Und im sozialen, im frauenpolitischen Bereich, im Bereich der Inklusion mit unserer Eva Pavlata eine ausgezeichnete Personalwahl getroffen haben. Zum einen. Zum anderen, Sie haben natürlich gesagt, es stehen Bestellungen, wie das in einer Regierung so üblich ist, von Aufsichtsräten über Vorstandsmitgliedern bis hin zu Geschäftsführern, im konkreten Fall beim gemeinnützigen Wohnbauträger, wo Stadt und Land beteiligt sind, zu je 50 Teilen. Ist eine Nachfolge für Hannes Gschwendtner notwendig. Aber ich darf da schon erinnern, auch Hannes Gschwendtner wurde jahrelang nachgesagt, dass er sozusagen nur einen Versorgungsposten bekommen hat, aus der Politik kommend. Aber ich glaube, er ist das beste Beispiel, der auch deutlich bewiesen hat, dass er die Geschäfte ausgezeichnet führt, dass er die neue Heimat zu einem der erfolgreichsten gemeinnützigen Bauträger österreichweit gemacht hat, mit einem hohen Fleiß, Engagement und dem guten Draht hin zu den Gemeinden, weil letztendlich braucht man die Grundstücke und die Partnerschaft der Gemeinden in den letzten 10, 11 Jahren einen ausgezeichneten Job gemacht hat. Zur künftigen Bestellung. Ich habe dem Koalitionspartner ganz klar gesagt, ich will ein transparentes Ausschreibungsverfahren. Wir brauchen da keinen Headhunter, wir brauchen ein Personalbüro, dementsprechend aus Wien stammend, die diesen Prozess für uns begleitet. Und letztendlich wird entschieden, der Beste, die Beste soll jedenfalls der zweite oder erste Geschäftsführer der neuen Heimat sein.
Und Sie befürchten nicht, dass diese Entscheidung möglicherweise zum Bumerang für Schwarz-Rot wird?
Ich möchte jetzt da nicht vorgreifen einer notwendigen Entscheidung. Nur eines traue ich mich in aller Deutlichkeit zu sagen, weil ich viele Jahre mit ihm zusammengearbeitet habe. Hannes Tratter ist ein ausgezeichneter Jurist, hat aus meiner Sicht viele schwierige Sachen auch erledigen müssen in den letzten Landesregierungen. Er ist ja doch zweimal auch Teil des Kabinetts Blatter gewesen. Und ich glaube, dass er durchaus auch das Zeug hätte, die Geschäfte in der neuen Heimat zu führen. Aber noch einmal, die Kommission wird entscheiden.
Zum Schluss ein Blick auf die Bundesebene. Georg Dornauer, man könnte sagen, ist da ein bisschen handzahm, mischt sich kaum ein in die Diskussionen. Jetzt wieder aufgepoppt die Diskussion, Randy Wagner, Spitzenkandidatin, ja oder nein, 2024. Heute ein etwas missverständliches Interview vom Landeshauptmann Kaiser aus Kärnten, Doppelspitze, ja, nein. Ist es förderlich, diese Diskussionen, die nach der Niederösterreich-Wahl wieder aufgeflammt sind?
Ganz und gar nicht, und ich weiß auch nicht genau, wer das immer wieder befeuert. Zugegebenermaßen, die Medien schreiben sehr gerne darüber. Und das ist abträglich für die gesamte Demokratie letztendlich, weil wir sehen schon, wer von diesen vermeintlichen innerparteilichen Kalamitäten letztendlich auch mit profitiert. Das ist die Freiheitliche Partei. Und das will ich ehrlich gesagt nicht. Ich melde mich bei jedem Präsidium immer zu Wort, konstruktiv, aber ich werde mich sicher nicht an diesen medialen Äußerungen oder Einschätzungen beteiligen.
Wann muss dann definitiv eine Entscheidung fallen, wer die SPÖ in die Nationalratswahlen führt?
Für mich war immer klar, ich war Landesparteivorsitzender, es war für mich selbstredend, dass wenn ich mich bemühe, eine Partei zu ordnen, einer Partei Profil zu verleihen, dass ich letztendlich auch das Anrecht habe, eine Partei in die nächste Wahl zu führen. Und das Gleiche attestiere ich auch Pamela Rendi-Wagner. Pamela Rendi-Wagner hat unsere Bundespartei, die SPÖ, in einer sehr schwierigen Situation übernommen. Und sie führt diese Partei fast gleich lang, auf den Tag genau gleich lang wie ich jetzt, die letzten fast 5 Jahre. Und ich denke, sie hat viele Höhen, viele Tiefen durchgemacht. Man sieht, wie widerstandsfähig diese Frau auch ist. Und dementsprechend hat sie meine Unterstützung als Spitzenkandidatin.
Herr Dornauer, vielen Dank für das Gespräch. Das war für heute Tirol Live, wie immer zu sehen auf dd.com und nachzuhören, wo immer Sie auch sind, als Podcast.
Tirol Live, ein Podcast der Tiroler Tageszeitung. Das Video dazu sehen Sie auf tt.com.